Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und gemeinsam tauchen wir heute in die Welt der Literatur ein, schauen quasi mal zwischen die Zeilen beziehungsweise sogar hinter die Buchseiten, hinter das Cover, wie setzt sich so eine Geschichte zusammen? Wie entsteht sie? Wie entsteht überhaupt ein Buch? Und wie kommt es schlussendlich in unsere Hände, damit wir solch tolle Geschichten, zumindest vielleicht überwiegend, nicht jede ist toll, aber viele faszinieren uns bestimmt. Wir erfahren viel Neues, tauchen ein in faszinierte Welten. Und heute wollen wir der Frage auf den Grund gehen, wie entsteht das alles? Wie entscheidet man sich vor allem, ein Buch zu schreiben oder gar einen Verlag zu gründen? Das und alles in den kommenden 60 Minuten bei mir in der Plattform. Das erzähle ich natürlich nicht aus eigener Warte. Ich selbst bin kein Autor. Deswegen musste ein Autor in meine Sendung. Und dafür habe ich mir Florian Arnold eingeladen. Herzlich willkommen bei mir im Studio und bei Radio Free FM. Schön, dass du den Weg und die Zeit zu mir gefunden hast heute.
Das freut mich auch sehr und schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Du selbst bist Buchautor. Zumindest betitelst du dich so.
So betitle ich mich im... Tatsächlich in meinen Finanzunterlagen stehen andere Dinge drin, aber ich nenne mich Buchautor, unter anderem.
Buchautor, das ist ja also so erstmal ein sehr dahingesagter Begriff, ja. Schon allein, wenn wir uns mal in eine Bibliothek oder in eine Buchhandlung begeben, Bücher gibt es ja eine große Vielzahl, ja, von irgendwelchen Romanen, Thrillern bis hin zu Sachbüchern. Dokumentationen, die Bandbreite ist riesengroß und hinter jedem Buch steckt logischerweise ein Autor. Was für Bücher schreibst du?
Oh Gott, das ist eine gemeine Frage, weil was für Bücher, was schreibst du? Ich sage immer so, es gibt Bücher, die hätte ich wahnsinnig gerne geschrieben, die sind meistens nicht von mir, sondern von jemand anderem und man versucht immer wieder mit jedem neuen Buch, was man schreibt, und ich habe jetzt 11 Bücher draußen und ein paar weitere schmoren noch in Kisten oder auf Festplatten. Bei jedem Buch, was man dann wieder schreibt, versucht man so an ein Ideal heranzukommen, so an die perfekte Geschichte, an die perfekte Figur, die perfekten Charaktere, die man schreiben möchte. Wenn wir es mal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, dann könnte man sagen, ich versuche quasi mit jedem Buch wieder was Neues. Ich habe angefangen mit Satiren und zum Teil auch sehr schrägen Geschichten, so aus dem Studium raus war das. Man muss ja im Studium immer so wahnsinnig brav sein und auch Dinge machen, wo man sehr seriös sein muss. Und ich hatte im Nebenfach, also ich habe Kunst studiert und im Nebenfach hatte ich Kunstgeschichte. Und mich hat es irgendwie immer so zum Lachen gereizt, so die Kunstgeschichtler mit ihrer so wahnsinnig ernsten Attitüde. Und jeder Satz sollte bitte irgendwie mit mindestens 500 Spezialbegriffen und Fachausdrücken gespickt sein. Und dann steht man so vorne kerzengerade und referiert. Und ich saß da immer drin und dachte mir, mein Gott, eigentlich ist das ja... Also mich hat es immer so ein bisschen so an Loriot-Sketche erinnert, so diese steifen, humorlosen Leute, die sich auch manchmal in so ausweglose Argumentationen hineinbewegen, ohne es überhaupt zu merken. Und da habe ich damals angefangen, so kleine gemeine Satiren zu schreiben und auch zu zeichnen. Und war dann damals schon so, dass dann eine liebe Kollegin zu mir gesagt hat, du schreibst ja dauernd so lustige kleine Geschichten. Ich habe ihr das halt so rübergeschoben, damit man sich irgendwie ein bisschen über langweilige Stunden rüberrettet. Und dann meinte sie, willst du die nicht irgendwie auch mal veröffentlichen oder so? Und da wäre ich nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Obwohl ich tatsächlich schon in der Schülerzeit auch in der Schülerzeitung war und da habe ich auch schon irgendwie gemeine Geschichten über Lehrer oder über die Schule oder was immer ich belästernswert fand, geschrieben. Aber so diesen Sprung irgendwie jetzt zu sagen, du sammelst jetzt dieses Zeug und bietest es irgendjemandem zur Veröffentlichung an, den habe ich eigentlich ganz lange gar nicht gehabt. Und wie es oft so ist, man braucht dann immer so einen Tritt von außen. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich dann nach dem Studium immer wieder so auf Leute getroffen sind, die mir gute Ideen gegeben haben. Und das war dann, dass wir, also ich fand zum Beispiel irgendwie immer so diese Texte von Georg Kreisler, das war so ein Kabarettist, der so in den 50er, 60er Jahren so wirklich so erzböse, richtig tief schwarze Texte geschrieben hat. Also wirklich, der hat nichts und niemanden geschont. Und wenn man sich manche dieser Lieder oder dieser Texte so heute anhört, dann würde man sagen, boah, das geht gar nicht mehr. Ich höre es mir trotzdem gerne an, weil es halt einfach echt irgendwie die absolute Speerspitze der Satire und des schwarzen Humors ist. Und ich hatte damals einfach ein großes Glück. Ich habe eine liebe Freundin getroffen, die eine hervorragende Sängerin ist. Mein Vater ist Pianist und dann dachte ich mir irgendwie, naja, da müsste man was draus machen. Und dann haben wir mal damit angefangen, dass wir so Texte von Georg Kreisler in unserer Art und Weise gemacht haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sogar gelegentlich versucht, die auch zu singen, was nur Georg Kreisler kann. Das kann also sonst eigentlich niemand. Und daraus wurde dann ein bisschen mehr. Mein Vater hat dann angefangen, selber im Stil von Georg Kreisler Lieder zu komponieren und zu texten. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht ja auch richtig Spaß, das Zeug zu den Leuten zu bringen. Und ich habe dann selber auch ganz viele Texte geschrieben. Also wir haben das alles dann wirklich auch auf Kleinkunstbühnen ausprobiert. Und da waren dann auch einige Texte dabei, wo ich immer wieder gemerkt habe, hinterher nach den Veranstaltungen kamen Leute und haben gesagt, ey, kann man das irgendwie nochmal nachlesen oder habt ihr eine CD? Also damals gab es ja noch CDs. Mhm. Und ich musste immer verneinen. Ich habe gesagt, nee, es gibt keine CD, es gibt kein Buch, also gar nichts. Ich kann jetzt hier irgendwie mein Wisch, auf dem das draufsteht, mitgeben. Mehr geht nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann mal doch, okay, komm, versuch's mal. Und dann bin ich also ganz super naiv über die Leipziger Buchmesse spaziert und hatte so einen Haufen Zettel dabei, wo diese bösen Geschichten drin waren. Und man stellt sich das immer so vor, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann gehe ich einfach auf die Buchmesse und da laufen ganz viele Verleger und Menschen rum, die sind ja gierig nach Geschichten und ich muss denen nur hinlegen und dann sagen die, hurra, endlich, auf dich haben wir genau gewartet und der Tag ist jetzt gut gelaufen und jetzt können wir eigentlich einpacken, nach Hause gehen und sind glücklich. Und natürlich ist es so nicht. Also du gehst auf die Buchmesse und du gehst zum ersten Verlag hin und die gucken dich dann schon so an, so, oh Gott, nein, ein Autor. Oh, jetzt will der ein Buch loswerden. Nein, und wie kriegen wir den jetzt weg? Und dann gibt's natürlich so Verlagsstände, da sind die sehr nett und sagen, ja, danke, aber wir haben irgendwie bis zum Jahr 2057 schon alle Kanäle voll, also wir können sie leider nicht berücksichtigen. Das ist die höfliche Fassung. Ich hatte auch bei einem etwas größeren Verlag, wo ich mir dachte, das wäre doch ganz cool, bei dem zu kommen. Da bin ich dann hinspaziert und ja, da machte der Verleger nur so, der streckte den Arm aus mit der Hand. Der merkte halt so, okay, da kommt jetzt so einer mit so einer Mappe unterm Arm. Und damit war klar, okay, bitte geh weg, mach den Mund gar nicht erst auf, sprich mich nicht an, geh einfach. Und wenn man dann so, also Buchmesse dauert ja immer so 2 Tage, ne? So ein Wochenende ist Besucherverkehr. Und klingt jetzt ein bisschen missverständlich, aber gut, auf der Buchmesse passieren viele Sachen. Also da darf halt Publikum über die Buchmesse spazieren. Und ich bin da 2 Tage lang über die Messe gelaufen und habe natürlich nichts gerissen, niemanden aufmerksam machen können und war also schon echt verzweifelt. Und bin dann an einer, ganz am Schluss, ganz gegen Ende, wo ich eigentlich dachte schon, komm, jetzt gehst du, das war's. Und dann bin ich ganz am Schluss nochmal an so einer ganz kleinen Verlagskoje vorbeigekommen. Und es gibt ja so die Konzernverlage, die haben dann so Riesenstände mit einem Dutzend Angestellten, die dastehen und die dann den Erfolgsautoren ihren Kaffee oder Schnaps oder was immer die brauchen, um zu laufen, vorbeibringen. Und dann gibt's halt noch immer so die Halle der unabhängigen Verlage, was einfach bedeutet, das sind die Verlage, die halt von einem Inhaber, Gründer selber geführt werden. Und das sind zum Teil ziemlich kleine Kojen. Das sind so 2 Quadratmeter, wo dann Bücher und Verleger oder Verlegerin drin ist und dann ist die Koje eigentlich voll. Mhm. Und dann bin ich so ganz am Schluss nochmal an so einer Koje vorbeigekommen. Da stand ein sehr freundlicher Norddeutscher drin und der Verlag hatte so einen tollen Namen, der hieß Geheimsprachenverlag. Und ich fand den Titel ganz toll. Und dann muss man aber jetzt sagen, in dieser Koje stand eben nicht der Verleger drin, sondern seine Tochter. Das war eine sehr hübsche und ich dachte mir, komm, sprichst du sie mal an, ne? Also hätte er drin gestanden, hätte ich vielleicht nicht mehr den Mut gehabt, aber bei ihr dachte ich mir, komm, wenigstens noch ein nettes Gespräch mit einem netten Menschen zum Ende eines nicht so erfolgreichen Tages. Und wir haben uns sehr nett unterhalten. Sie hat mir dann auch gesagt, also sie kann jetzt da gar nichts entscheiden, aber ihr Vater kommt in 10 Minuten wieder. Wenn ich so lange noch warten will, dann unterhalten wir uns so lange noch und dann kann ich ihm das ja mal geben, was ich da habe. Und ich habe dann ihrem Vater tatsächlich dieses Manuskript gegeben. Der blätterte so ganz kurz rein, las mal so ein paar Sätze an. Und dann sagte er, okay, er nimmt's mal mit, er schaut sich's mal an. Wir haben dann die Mails ausgetauscht und zwei Wochen später bekam ich dann eine Mail. Lieber Herr Arnold, ich habe das Manuskript meiner Frau gegeben. Da dachte ich schon, hä, warum das jetzt? Und dann ging die Mail weiter. Meine Frau hat jetzt mehrmals lachen müssen. Und als sie zum fünften Mal gelacht hat, habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir was draus machen. Und das war dann die erste Zusage zu meinem ersten Buch. Sehr unvermutet. Und das war ein ganz, ganz kleiner Verlag, der also jetzt wirklich überhaupt nicht die Mittel hatte, um das Buch irgendwie publik oder bekannt zu machen. Aber ich hatte halt mein erstes Buch mal draußen. Und wir haben dann schnell das nächste Buch noch gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, das ist natürlich toll. Du hast jetzt da einen Verleger, der irgendwie versteht, was du machst. Aber es ging dann bei mir auch los, dass dann so eine neue Phase begann, wo ich dann eigentlich auch mal rauskriegen wollte, kann ich auch ernst schreiben? Kann ich auch mir auch noch andere Themenfelder erobern? Und da habe ich natürlich gemerkt, da brauche ich einen anderen Verlag dafür. Und dann bin ich wieder über die Messe gelaufen und dann lief es glücklicherweise sozusagen gleich nochmal so. Ne? Also ich bin natürlich wieder so wie so ein Trottel zu den Verlagen hingegangen, wo ich dachte, so da will ich hin. Ne? Und die haben dann auch mal mehr, mal weniger freundlich auch zu verstehen gegeben, dass das völlig aussichtslos ist. Und dann kam ich zu meinem jetzigen Verlag, dem Mirabilis Verlag. Und die Verlegerin ist auch so eine ganz süße, wo man dann irgendwie denkt, wenn die so in ihrer Koje drin steht und dich anlächelt, da hat man dann schon irgendwie gleich den Mut, sie mal anzusprechen. Und sie hatte sehr hübsch gestaltete Bücher und wir haben uns eigentlich erstmal über schön gestaltete Bücher unterhalten. Und irgendwann meinte sie dann mal, ja, aber was machen Sie eigentlich so? Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt sage, dass ich Autor bin, dann hat sie vielleicht das Gefühl, ich habe sie die ganze Zeit nur bequatscht, damit ich halt mein Buch loswerde. Was natürlich, ehrlich gesagt, am Ende des Tages natürlich auch mein Ziel war. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin Gestalter, aber ich bin auch Autor. So. Und dann hat sie gesagt, ja, ne, junger Verlag, schicken Sie mir doch mal was. Und dann war es wieder so, ich hatte damals ein ganz frisch geschriebenes Manuskript, das war mein erster Roman, hieß Ein ungeheuerlicher Satz, eine Familiengeschichte, wo es sozusagen darum geht, dass eine Familie aufgrund eines verschütteten Familiengeheimnisses also tragisch auseinanderbricht und der, sagen wir mal so, der Vater auch so ein bisschen so eine manische Künstlergestalt ist und dadurch auch als Vater nicht sehr viel taugt. Und ich habe also dieses Manuskript damals ihr geschickt. Und nach zwei Wochen kriegte ich eine Antwort. Und üblicherweise ist es so, das steht auch immer auf so Verlagsseiten, man muss dann so bis zu 3-4 Monaten warten, bis man eine Antwort kriegt. Außer es ist eine Absage. Eine Absage kommt meistens ziemlich schnell. Und dann dachte ich mir, nee, ich kann das jetzt nicht vertragen, jetzt eine Absage zu lesen. Und habe also diese Mail irgendwie 3 Tage lang vor mir hergeschoben. Und irgendwann dachte ich mir, nee, jetzt komm, sei nicht so ein Feigling, mach die Mail auf, ertrag es wie ein Mann. Und dann machte ich die Mail auf und es war eine ganz kurze Mail. Und in der Regel sind diese Absagemails ja sehr, sehr kurz. So. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, so, aber sehen Sie in der Absage keine Wertung Ihrer Arbeit. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg und tschüss. Und dann dachte ich schon, oh Gott, die Mail ist so kurz. Und dann war es aber eine sehr schöne Mail. Da stand nämlich, lieber Herr Arnold, ich habe Ihr Manuskript gelesen, das gefällt mir sehr gut, das machen wir. Wir sollten mal telefonieren, herzliche Grüße, Barbara Miklaff, Verlegerin. So, und dann glaube ich, musste das noch 5-mal lesen, um es zu begreifen. Und so ging das los. So, jetzt haben wir mittlerweile 5 Bücher zusammen gemacht. Ich habe noch bei anderen Verlagen weitere Bücher gemacht und versuche einfach mit jedem neuen Buch wieder so die Spannweite der Themen, der Möglichkeiten, der Ausdrucksform neu zu erkunden und auch rauszukriegen sozusagen, was kann Roman, was kann Erzählung, was aktuell schreibe ich zum Beispiel auch recht viel Gedichte. Also das sind alles so Dinge, wo man immer wieder rauskriegt, kann ich das eigentlich? Manchmal muss man feststellen, nee, ich kann es doch nicht oder nicht gut genug. Und manchmal merkt man, okay, das ist ein bisschen wie beim Sport, wenn man es trainiert, dann kann man da recht gut drin werden.
Es klingt für mich natürlich insgesamt so, als wäre das ganze Schreiben, das Büchererschaffen dir schon von Anfang an so ein bisschen in der Wiege gelegen. Du hast gesagt, du warst schon bei der Schülerzeitung, also das deutet alles ein Stück weit darauf hin, beziehungsweise hört sich für mich so an, als wärst du schon immer ein gewisser Schreiber gewesen, ein gewisser Autor und hättest das einfach für dich nach und nach mit jedem Lebensjahr weiter entdeckt, hättest dich einfach auch an neue Möglichkeiten, neue Themen, neue Bücher, neue Genres gewagt und hast inzwischen ja von Satire über Romane eine ganze Bandbreite an, ja, ich sag mal, Geschichten und Erzählungen bereits erschaffen, geschrieben.
Genau so war es. Also ich habe mal so, weil ich auch in so einer Runde beisammen saß und da hieß es, wo hat das angefangen? Ich glaube, es hat tatsächlich damit angefangen, dass natürlich meine Eltern schon sehr viele Bücher rumstehen hatten und ich durfte als kleiner Steppke einfach auch irgendwie alles, was von diesen Büchern da war, aufschlagen. Es gibt also auch Bücher, wo, wenn man die jetzt aufklappt, da sind irgendwie von mir auch Krickelkrackel-Zeichnungen von als Zweijähriger drin oder so. Ich habe dann auch mit dem kindlichen Ehrgeiz, den so kleine Kinder haben, auch manchmal versucht, Kunstbände noch zu verbessern und indem man dann irgendwie so Gemälden von Albrecht Dürer nochmal ein neues Gesicht verpasst oder so. Ne? Aber am Ende war es, glaube ich, wirklich so, ich war immer glücklicherweise in einem Umfeld, wo immer Impulse kamen oder auch Ermunterungen, mit Sprache was zu machen. Und ich bin zum Beispiel auch zur Schülerzeitung gekommen, weil ich hatte halt einfach ein freches Maul, ne, und war irgendwie in der Schule immer so einer, wo die Lehrer oft sagen mussten, so schwätz nicht und konzentrier dich mal und bleib mal bei der Sache. Und hatte auch immer Spaß daran, einfach so ein bisschen so meine böse Zunge zu wetzen. Und ich hatte einfach einen tollen Geschichtslehrer, den Herrn Schmid, der halt damals in der Schule die Schülerzeitung geleitet hat. Und der hat mir eine Strafaufgabe gegeben. Und zwar sollte ich dann für die Schülerzeitung einen Artikel schreiben. Das war die Strafaufgabe. Ja, der arme Mensch, was wusste der? Auf die Art und Weise wurde ich dann also festes Redaktionsmitglied und habe manchmal, glaube ich, fast zu viel abgeliefert. Und irgendwie blieb das aber immer so. Also auch während der Schulzeit war es immer so. Ich habe immer kleine Satiren geschrieben, immer kleine Texte irgendwie gehabt, um auch durch schwierige Phasen durchzukommen. Und es ist auch tatsächlich so, die Sprache ist ein so unheimlich weites Feld und es ist so großartig, wenn man dann sich auch manchmal eine Aufgabe setzt und sagt, ich weiß nicht, ob ich diese Aufgabe bewältige, ob ich das schaffe. Ich meine, ein Roman ist ja immer ein bisschen so, dass man sagen kann, also bis dieses Ding fertig gedruckt zwischen Buchdeckeln da liegt, hat man es im Prinzip zweimal geschrieben. Weil es gibt eine erste Fassung und dann kommt das Lektorat und dann sagt man, ja, musste vielleicht nochmal das ändern und das anpassen. Es gibt Bücher, die habe ich wirklich, also klingt jetzt ein bisschen den Mund vollgenommen, aber wirklich einfach zwei, dreimal geschrieben. Weil es gibt so Themen oder auch Figuren, die schreibt man dann einfach mal, weil man sagt, ich will das jetzt mal machen. Mhm. Dann lässt man es mal ein paar Jahre liegen, guckt nochmal rein, sieht, was gut daran ist, sieht auch, was nicht gut daran ist und dann arbeitet man drüber. Und dann lässt man es nochmal ein paar Jahre liegen und geht nochmal drüber. Und auf diese Art und Weise müssen manchmal Geschichten wie so ein Wein auch reifen. Also es gibt so Geschichten, die sind sofort reif. Und lustigerweise merkt man das auch sofort. Also ich habe so wirklich so Texte auch, die schreibe ich dann innerhalb von 2-3 Wochen und das geht so in einem Flow durch und dann liegt das Ding fertig da und man sagt sich, okay, jetzt musst du nur noch gucken, ob die Kommas und die Rechtschreibung passen und dann kann das wirklich so ins Lektorat gehen und Richtung Buchdruck. Und dann gibt's andere Texte, da ringt man ewig dran rum und schreibt um und kürzt und dann macht man wieder länger und das ist irgendwie wie so, wie soll man sagen, wie so ein Hochleistungssport, den man macht, wo man sagt so, und jetzt habe ich mir zwischendurch mal den Fuß gebrochen, jetzt muss ich mich wieder in Kondition bringen und jetzt bin ich wieder so weit und jetzt lege ich wieder los und dann passiert wieder irgendwas, dass es nicht klappt. Und am Ende entscheide, glaube ich, über die Qualität auch die Zeit einfach. Dass man dann, es gibt so einfach so einen bestimmten Moment, wo man merkt, jetzt ist es reif und ich habe Bücher, da, also jetzt das letzte, das flüchtige Licht, wo es um das Kino im Italien der 50er Jahre geht, das lag jetzt einfach wirklich 15 Jahre von der ersten Fassung bis jetzt eben zur gedruckten Fassung. Und es gibt andere, die wirklich halt quasi geschrieben und im nächsten Moment schon da, die sind dann fertig.
Also die Geschichten von Florian Arnold, die reifen gegebenenfalls ja auch Jahre, bis sie schlussendlich in ihrer finalen Fassung dann gedruckt werden können. Auch seine Autorkarriere ist über die Jahre hinweg gereift. Von der Schülerzeitung, ja, wo er über eine Strafarbeit quasi mal ja durch wirklich Zufall sozusagen reingekommen ist, aber schlussendlich ein Stück weit seine heutige Passion gefunden hat, hat dazu beigetragen, dass er Autor geworden ist. Zum einen viele Bücher geschrieben hat und zum anderen, und über das wollen wir auch gleich noch sprechen, inzwischen auch einen eigenen Verlag hat. Ja, auf der Leipziger Buchmesse über die Jahre hinweg ja mit vielen Buchverlegen gesprochen hat, versucht, seine Geschichten irgendwo an den Mann oder die Frau beziehungsweise den Verleger oder die Verlegerin zu bringen, damit die Welt seine Geschichten lesen kann. Doch die großen Verlege, die man so kennt, die ja, da ist er eher auf Ablehnung gestoßen. Die hatten so viele Bewerber. Ja, da waren die Gründe vielleicht einfach nicht groß genug, sich das überhaupt mal vernünftig anzuschauen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube nicht, dass es an den Geschichten gelegen hat, aber bei ein paar kleinen Verlegen ist er dann über die Zeit fündig geworden. Beim einen Verlag hat der Verleger es seiner Frau gegeben, die hat dann 5-mal gelacht und das war der Indikator. Daraus muss ein Buch entstehen, unbedingt.
Genau, da muss man noch dazu sagen, also sie hat ja gelacht, weil es ein lustiges Buch war, ne? Das muss man noch dazu sagen, wenn es jetzt ein ernstes Buch oder ein Roman wäre und da lacht dann jemand, dann müsstest du dir dann als Autor tatsächlich sagen, ups, da habe ich wohl was falsch gemacht.
Aber schön, dass du natürlich bei so kleinen Verlegen dann die Chance bekommen hast, mal deine Geschichten in ein Buch zu verwandeln. Wenn ich es richtig rausgehört habe, wir haben keine Zahl genannt, aber dann ist es nicht nur bei den ein, zwei Verlegen geblieben, über die wir jetzt explizit gesprochen haben, sondern dein Glück auf der Buchmesse hat sich über die Jahre dann zu einer kleinen Auswahl an Verlegen.
Ja, genau. Also das, man muss vielleicht noch eine Sache so ein bisschen dazu erklären. Dann wird auch klar, warum es eigentlich so ein bisschen naiv ist, bei so einer Buchmesse zu einem großen Verlag zu gehen und zu glauben, dass man da ein Buch loswerden kann. Denn da gibt es jetzt in dem Sinne nicht dieses Prozedere, dass da der Verleger oder die Verlegerin selber da ist und Gespräche sucht oder guckt, was gibt es denn da vielleicht für interessante Jungautoren, die jetzt was anzubieten haben, sondern in der Regel wird das also dann so in diesem Business-Bereich, das sind so die nicht offenen Tage, die Fachbesuchertage, wo sowas dann geregelt wird. Das wusste ich damals noch gar nicht. Und das, was eben die unabhängigen oder die kleinen Verlage eben ausmacht, das ist eben die Sache, dass da eben einfach tatsächlich die Verlegerin, der Verleger höchstpersönlich dasteht. Man kann miteinander ins Gespräch kommen. Eventuell kommt dann eine Rückfrage. Und natürlich sind es dann auch einfach tatsächlich diese kleinen Verlage, die halt wirklich die Nachwuchsförderung auch betreiben, die auch ein Interesse daran haben, neue Stimmen, neue Autorinnen und Autoren zu featuren, während, glaube ich, wenn man so einen großen Verlag hat, wo man sagt, da haben wir auch bestimmte Unkosten und so viel Mitarbeiter, die alle ernährt und gefüttert werden wollen, dann ist es natürlich sicherlich so, dass man dann auch nicht so gerne ein Risiko eingeht und sagt, jetzt bringe ich mal einen neuen Autor oder eine neue Autorin und wenn das Buch dann nicht so wahnsinnig abhebt, dann haben wir ein Problem, sondern die kleinen Verlage arbeiten da einfach auch mit etwas anderen Modellen, sodass eben Nachwuchsförderung einfach möglich ist. Und das große Glück, was ich dann hatte, war natürlich schon, man lernt dann über die Jahre auch andere Verlage kennen, wo dann immer wieder mal Menschen sind, die sagen, ich mag deine Sachen, ich finde die ganz sympathisch, lass uns doch auch mal zusammen was machen.
Das war dir aber nicht genug. Also natürlich hättest du da viele Möglichkeiten gehabt, beziehungsweise hast sie auch gehabt, hast sie umgesetzt. Aber du hast auch gesagt, na, ich möchte ja auch mal mein eigener Verleger sein, beziehungsweise wir hatten uns vorab auch kurz unterhalten bereits und hast du gesagt, ich glaube, am Anfang unserer Sendung hast du es auch gesagt, die besten Geschichten, die kommen oft leider nicht von einem selber. Das heißt, du hattest, glaube ich, auch, wenn ich so zwischen den Zeilen rausgehört habe, einfach die Lust auf andere Geschichten gehabt, so ein bisschen, ja, die Arbeit, die du dir vielleicht von anderen immer ein bisschen gewünscht hättest, dass man ja so Newcomern eine Chance gibt, dass man deine Geschichten mal liest und wirklich versucht, da ein paar Schätze irgendwo zu finden. Diese Arbeit wolltest du sozusagen von der anderen Seite der Medaille einmal selbst übernehmen.
Ganz genau so. Und also ich erzähle immer so ein bisschen launig, dass mein aktueller Verlag eigentlich schon mein dritter Verlag ist. Weil den ersten Verlag habe ich tatsächlich damals sozusagen so ein bisschen als Liebesarbeit gegründet für eine Person, die mir sehr wichtig war. Und ich habe eigentlich nur einfach einen Text von mir, den ich für diese Person geschrieben hatte, einfach als Buch produziert und dachte mir, okay, jetzt sieht es alles komplett fertig aus wie ein Buch. Da muss aber irgendwie jetzt auch noch ein Verlagsname her. Und dann hieß der Verlag Das Schwarze Pferd. Und in diesem Verlag sind dann noch zwei weitere Bücher erschienen, die auch nur von mir waren. Und damit ist dieser Verlag mehr oder weniger dann auch schon, hatte dann seinen Zweck erfüllt. Aber es war mal ganz interessant, mal so mitzukriegen, was man da alles machen muss, bis so ein Buch fertig ist. Dann hatte ich das, also Blut geleckt, ne? Dann ein paar Jahre später, 2014, hatte ich dann doch so das Gefühl, ich möchte jetzt mal richtig Verlag gründen. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ich hatte nämlich damals zusammen mit einem Freund, mit dem Rasmus Schöll von der Aegis Buchhandlung, da haben wir zusammen hier diese Literaturwoche Donau gemacht und haben aber auch sonst immer wieder Veranstaltungen gemacht, unter anderem im Botanischen Garten. Und da hatten wir zwei Verleger eingeladen, den Stefan Weidle aus Bonn und den Jörg Sundermeier aus Berlin. Und das sind so zwei wirklich alte Hasen im Geschäft. Die haben in den 80ern ihre Verlage angefangen. Und das waren so die goldenen Jahre, wo irgendwie sozusagen das Geld auf der Straße lag. Also nicht ganz so, aber es waren wirklich noch so die guten Jahre. Und die haben wir da eingeladen, haben mit ihnen so eine lustige Talkrunde gemacht, ein bisschen einfach geguckt, was machen die so für Bücher. Und das sind einfach so zwei tolle Typen. Also die haben, also wo wir schon gemerkt haben, so die fangen jetzt an zu erzählen, warum machen sie Verlag. Mhm. Da dachten wir uns, ah, okay, guck mal an. Du begegnest ganz vielen tollen Leuten, du bist aber irgendwie auch so ein bisschen derjenige, der sagt, ja, ich will die und die Geschichten sehen in der Öffentlichkeit. Du reist rum, du stellst deinen Verlag vor, du bist auf Messen unterwegs, du übersetzt Texte aus anderen Sprachen. Und das war natürlich alles sehr spannend. Dann nach dem Abend sind wir noch was essen gegangen und dann weiß ich noch, wir haben dann noch in der Rosi gesessen, bis, ich glaube, früh um 3:30 oder so, bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, so, ihr müsst jetzt hier wirklich raus. Und Jörg ist ein wahnsinnig starker Raucher. Also der quarzt, glaube ich, in der Stunde weg, was ich glaube, andere Leute brauchen da einen Monat für, um das wegzurauchen, was der in der Stunde weggeraucht hatte. Ich weiß noch, wir saßen so in einem wirklich dichten Nebel. Ich habe die anderen gar nicht mehr gesehen, sondern eigentlich fast nur gehört. Aber die haben mit einem solchen Feuer, einer solchen Begeisterung über dieses Verlagsleben geredet, dass dann eigentlich Rasmus und ich hinterher raus sind und gesagt haben, so, das müssen wir auch machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Also wir haben dann einen Verlag gegründet, der hieß Topalian und Milani. Waren einfach die Namen sozusagen unserer Großelterngeneration, die aber in der Familie einfach wegen dem damaligen Namensrecht nicht fortgeführt werden konnten. Und dann haben wir da tatsächlich 5 Jahre lang Verlag gemacht mit, würde ich sagen, meistens schönen Projekten. 2-3 Mal haben wir auch ordentlich daneben gegriffen, aber das gehört eben auch zu so einer Lernstrecke dazu. Und dann kam blöderweise eben dann Corona. Und Corona hat uns wirklich den Verlag zerfetzt, muss man einfach so sagen, denn plötzlich waren alle Buchhandlungen zu, die Zwischenhändler haben Panik gekriegt, wir kriegten Bücher zurückgeschickt, andererseits wurden Rechnungen nicht bezahlt, du hast nichts mehr verkaufen können. Also es waren wirklich, wirklich schlimm und wir mussten dann einfach den Verlag deswegen dann auch stilllegen. Aber die Begeisterung dafür, einen Verlag zu machen, die hatte mich ja deswegen nicht verlassen, ne? Und da dachte ich mir, okay, ich ziehe jetzt einfach für mich nochmal einen neuen Verlag auf, aber mach den eben wirklich sozusagen mit einem schmalen Profil, wo ich sage, ich mache mehr oder weniger alles alleine, was ich machen kann, was ich jetzt also, ich meine, Übersetzungen muss ich natürlich outsourcen, Lektorat, Korrektorat, das sind alles so Arbeiten, auch Illustrationen immer wieder mal. Aber im Grunde kann ich alles selber machen und habe dadurch auch einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wo geht Geld raus, wo kann ich eventuell, wenn es eng wird, auch einsparen. Und so habe ich dann 2020 mitten in die Corona-Krise rein, im Lockdown, die Edition Hibana gegründet. Und ja, und das macht bis jetzt Riesenspaß.
Jetzt hast du natürlich gesagt, du hast an Buchhandlungen Bücher verkauft, beziehungsweise mit Rasmus zusammen, deinem Kumpanen sozusagen, mit denen du gemeinsam deinen zweiten Verlag aus dem Boden gehoben hast. Das klingt alles schon relativ erfolgreich. Ja? Die Bücher wurden verkauft an Buchhandlungen, bis natürlich dann die Corona-Pandemie kam, als die Buchhandlungen geschlossen waren. Ich stelle mir das aber an der Stelle schwierig vor. Wenn ich so eine Buchhandlung bin, es gibt all die vielen Verlage, die du selbst auf der Leipziger Buchmesse gesehen hast. Und jetzt kommt ihr mit eurem neuen Verlag und eure Bücher sollen jetzt genauso in die Regale gestellt werden. Da würde ich als Buchhandlung als allererstes die Frage stellen, Herr Arnold, warum sollen wir jetzt Ihre Bücher noch mit aufnehmen? Wenn dich niemand kennt, deine Geschichten ja nicht bekannt sind, du bist nicht irgendein großer Verlag, der schon irgendwelche Prämien abgesahnt hat und dadurch irgendwo ja einen Namen hat, auf den du dich berufen kannst, sondern du bist wirklich sozusagen mit deinem ersten oder zweiten Buch unterwegs. Niemand hat oder kaum jemand hat je davon gehört. Da würde ich als Buchhandlung fragen, Herr Arnold, mit welcher Begründung sollen wir das denn gemeinsam machen?
Genau, und das ist natürlich auch die Frage, die musst du dann schnell zur Hand haben. Und ich sage immer, ich mache sehr, sehr qualitativ hochwertige Bücher. Ich mache zum Teil auch Inhalte, da wird man sich lange umgucken müssen, dass man die bei einem anderen Verlag findet. Und ich bin schon stolz drauf, dass ich sagen kann, so es wird einfach wirklich jedes Buch so lange hin und her gewälzt, nochmal geprüft, nochmal geguckt, bis man wirklich sagen kann, so es ist einfach so nah dran an perfekt, wie es halt eben geht. Das heißt also auch beim Layouten, beim Illustrieren und so weiter, was ich ja dann auch oft mal selber mache. Ich habe zum Beispiel Texte von Franz Kafka illustriert, weil ich finde den tollen Autor und da kann man sich auch richtig schön austoben bei der Gestaltung. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein Buch rausgebracht, das habe ich 2020 angefangen. Und dann einfach immer wieder geguckt, passt mir das jetzt? Nee, nochmal ein bisschen reifen lassen so. Ne? Und das heißt also, die Buchhändler kriegen von mir so als Argument immer, dass ich sage, so die Bücher sind wirklich ausgereift. Ja, da wird nichts schnell auf den Markt geschmissen. Es sind zum Teil halt auch einfach Texte, wo man sagen kann, die sind super ungewöhnlich, echte Raritäten, Wiederentdeckungen aus den wilden 20er Jahren, die zum Teil noch nie oder seit Ewigkeiten nicht mehr im Buchhandel erhältlich waren. Und das Ganze halt immer gespickt mit schönen und besonderen Illustrationen. Aber es stimmt schon, es ist natürlich auch ein hartes Gewerbe. Ich meine, die Buchbranche ist gerade seit Corona, seit Ukraine-Krieg und so weiter in wirklich schwierigem Fahrwasser. In anderen Ländern wird auch die unabhängige Buchszene unterstützt, weil man die als wichtigen Zweig einfach der Kultur und der Kreativwirtschaft sieht. Deutschland hat da immer noch sehr, sehr große Schwierigkeiten. Man sieht es dort auch quer durch die Parteien durch immer noch ein bisschen so, dass man sagt, naja, ne, ist ein Wirtschaftsbetrieb und wenn der nicht läuft, dann was geht uns das an? Aber man muss einfach sagen, ganz, ganz viele heute wichtige Autorinnen und Autoren der Gegenwart sind eben von kleinen Verlagen entdeckt worden, aufgebaut worden und dann irgendwann mal sozusagen so ein bisschen wie die Trittbrettfahrer, wenn man es jetzt mal böse sagen will, sind die großen Verlage gekommen und haben die halt dann quasi übernommen. Und das ist natürlich das, glaube ich, was auch viele Buchhändlerinnen und Buchhändler wissen, dass eben die kleinen Verlage, die unabhängigen Verlage da einfach auch nochmal was Besonderes, was besonders Liebevolles, etwas besonders mit Herzblut, mit Einsatz, mit Begeisterung bringen, was dann vielleicht die großen Verlage nicht immer durchgängig schaffen können, weil da vielleicht manchmal eben auch zu viele unterschiedliche Stimmen auch mitsprechen oder eben auch dann mal vielleicht eine Marketingagentur von außen sagt, die im Einzelfall nicht immer unbedingt alles besser weiß, die dann sagt, nee, lass das mal bleiben. Also es gibt ja genügend Geschichten, wenn wir jetzt nur mal nehmen, Joanne Rowling, ne, Harry Potter, bei wie vielen Verlagen die angeklopft hat. Ne? Und das war am Ende halt auch nicht jetzt der ganz große Verlag, der dann gesagt hat, okay, komm, dieses nette kleine Büchlein Harry Potter machen wir jetzt mal, gucken wir mal. Und ich sag's mal so, da sind wir wieder bei dem Thema Zeit. Ne? Ob etwas wirklich gut und wichtig und relevant ist, weiß ich nicht immer in dem Moment, wo ich es rausbringe.
Ich meine, die Geschichten, du hattest jetzt das Thema Harry Potter auch genannt, das ich glaube, das ist den Verlagen ja auch irgendwo bekannt und das sind ja auch keine Einzelfälle. Deswegen suchen sie ja auch hier und da nach Newcomern. Du hattest es selbst gesagt, auch auf der Buchmesse sind sie durchaus für den einen oder anderen Newcomer mal offen. Aber es gibt natürlich eine große Masse an Autoren, die versucht, genau dieser neue Newcomer zu sein.
Es ist ein bisschen wie ein Glücksspiel. Ne? Also das ist so, Verlag machen und Bücher machen ist ein bisschen so wie in die Spielbank gehen und sagen so, ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber ich weiß nicht, ob ich am Ende tatsächlich mit einem Sack Geld rausgehe oder einen Sack Geld da liegen lasse. Ne? Und das ist natürlich, ich meine, es ist unterschiedlich, aber die meisten Verlage machen jedes Jahr zwei Programme. Es gibt das Frühjahrsprogramm und das Herbstprogramm. Je nach Verlagsgröße werden da zwischen 2 und aber auch mal 10 bis 12 Titeln herausgegeben. Ich mache in meinem Verlag meistens so 3 Titel pro Halbjahr. Und jedes Mal ist es von Neuem so, dass man sagt, so, das kann jetzt entweder durch die Decke gehen oder es kann auch mal wie Blei in den Regalen liegen. Und dann kann man natürlich versuchen, über Werbung, über Überzeugungsarbeit, ich gehe einfach auch ganz oft selber in Buchhandlungen rein und versuche mich vorzustellen und die Bücher vorzustellen. Und das kann dann funktionieren und es gibt auch Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen, die liegen wie Blei in den Regalen und trotzdem habe ich ein ganz warmes Gefühl in der Herzgrube, wenn ich an diese Bücher denke, weil ich mir sage, es war richtig, das Buch zu machen. Vielleicht dauert es einfach nur 5 Jahre, bis das auch der Rest der Welt sieht.
Aber da sind wir an einem wichtigen Punkt, wo meine nächste Frage auch hingegangen wäre. Jetzt hat man es geschafft, die Buchhandlungen davon zu überzeugen, die eigenen Bücher dort verkaufen zu dürfen oder sie verkaufen, sage ich mal, die Bücher eures Verlages. Das bedeutet, nur weil sie dort im Regal steht, ja noch lange nicht, dass sie auch jemand tatsächlich kauft, sondern ja, so ist du es. Hattest jetzt schon auch darüber gesprochen, über Marketing, du gehst zum Beispiel selbst in die Buchhandlungen. Wie einfach oder schwierig ist es, eine gewisse Menge an Menschen, die es benötigt, damit man genügend Bücher verkauft, dass das Ganze irgendwo ja wirtschaftlich auch so weit auf gesunden Füßen steht, dass man nicht am Ende mit dem eigenen Geld drauf zahlt. Wie viel Arbeit ist da notwendig? Wie einfach oder schwierig ist es, tatsächlich so eine Käuferschicht zu überzeugen, dieses Buch mitzunehmen?
Also da muss man natürlich ganz klar sagen, die allerersten Personen, die man begeistert bekommen muss, sind natürlich die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Weil es ganz klar so ist, es gibt natürlich auch Buchhandlungen, wo ich reinspaziere und die sagen, ja, kannst du mal da lassen, und dann stecken die das ins hinterste finstere Regal rein, wo irgendwie nur Sonntag früh mal ein bisschen Licht rankommt und dann wedelt die Putzfrau ein bisschen Staub drüber und dann siehst du die Dinger nicht mehr und dann kriegst du nach einem halben Jahr irgendwie einen Brief, ja, die Bücher sind nicht gelaufen, hol sie bitte wieder ab. Das ist so der eine Weg. Der andere Weg ist eben der, dass halt dann die Buchhändlerinnen oder Buchhändler tatsächlich sagen, das macht mir Spaß, ich finde das selber gut. Und dann empfehlen sie das auch ihren Kunden. Und das kann natürlich nur funktionieren. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Fan der inhabergeführten Buchhandlungen und eben nicht der Buchhandlungsketten, wo ja die Buchhändler in der Regel ja als Angestellte arbeiten und ein Stück weit natürlich auch ein bisschen wie so ein Beamtenverhältnis sind. In einer inhabergeführten Buchhandlung, da muss natürlich einfach der Rubel rollen. Das heißt, ich muss natürlich auch meine Kundschaft kennen. Und eine gute Buchhändlerin, ein guter Buchhändler ist eigentlich auch wie ein guter Psychologe. Der weiß genau, jetzt kommt die Frau Meier rein, die Frau Meier liest gerne Krimi. Hinter ihr kommt der Herr Buchbinder rein. Und der Herr Buchbinder, der liest wahnsinnig gerne Sachbuch mit dem und dem Spezialfeld. Und das weiß ich als guter Buchhandelnder sofort, wem ich was anbieten kann. Und wenn ich dann das Glück habe, dass ich dann, und ich habe so ein paar Buchhandlungen, wo ich genau weiß, die kennen ihre Kundschaft und die wissen genau, den biete ich mal so die Bücher vom Arnold von der Edition Hibana an. Und dann läuft das. Man muss natürlich sagen, im Jahr werden immer noch über 80.000 neue Titel veröffentlicht. Also da ist natürlich ganz viel drin. Das sind auch die Sachbuchtitel, da sind auch die Kochbücher drin. Sogar die Ergüsse von Herrn Gottschalk werden mit reingezählt. Also das alles zählt zu diesen 80.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Wenn man jetzt nur die Belletristik und Lyrik und so weiter nimmt, dann ist es schon deutlich weniger. Aber du hast natürlich recht, es sind sehr, sehr viele Bücher, die jedes Jahr neu erscheinen. Und am Ende gibt es einen Faktor, auf den hat keine Verlegerin, kein Verleger Einfluss, und das einfach auch Glück. Du brauchst einfach zwischendurch auch mal Glück, dass du irgendwo, sei es in der Zeitung, im Radio, irgendwo Leute sitzen hast, die im richtigen Moment auf deine Bücher stoßen und sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, das möchte ich jetzt anderen Leuten auch vorstellen und ich möchte, dass andere Leute das auch mitbekommen. Und das sind diese seltenen Momente, wo du dann als Verleger sagst, so, bingo, jetzt.
Drei Bücher im halben Jahr, wie kommst du an diese Geschichten? Wie kommen die Bücher zu dir in den Verlag, dass du überhaupt daraus drei Bücher pro Halbjahr bestimmen kannst, die du sagst, ja, die möchte ich jetzt verlegen, die möchte ich der Öffentlichkeit zugänglich machen?
Also im Idealfall ist man ja als Verleger selber auch viel Leser. Das heißt, ich lese ganz, ganz viele Dinge. Ich grabe mich oft durch Antiquariate, durch Flohmärkte. Da stößt man manchmal dann auf Bücher, die schon 100, 120, 130 Jahre alt sind, aber wo manchmal so frische und witzige Texte drin sind, dass ich mir denke, damit muss man was machen. Der andere Weg ist der, dass eben Menschen dem Verlag was schicken. Und jetzt habe ich vor kurzem eben den Deutschen Verlagspreis gekriegt. Das ist dann so eine nochmal eine unvermutete schöne Zusatzaufmerksamkeit, die nicht nur bedeutet, dass dann vielleicht auch die Buchhandelnden auf einen aufmerksam werden, sondern eben auch Menschen, die selber Texte schreiben und sagen, aha, jetzt schicke ich dem mal was. Und in der Regel ist es so, ich kriege so in der Woche so zwischen 5 und 15 Vorschläge geschickt, meistens per Mail. Die originelleren Vorschläge kommen meistens mit der Post. Und einen sehr originellen Vorschlag, den ich jetzt im nächsten Frühjahr realisiere und der auch tatsächlich mit der Bayerischen Verlagsprämie sozusagen jetzt schon eine Auszeichnung bekommen hat, das ist ein Buch von einem Autor, der unter Pseudonym schreibt, im Bayerischen Wald wohnt, Valentin Krocka. Er hat mir so erklärt, er hat sich Valentin genannt, weil er Karl Valentin ganz toll findet. Und so ein bisschen in die Richtung gehen auch so seine Texte. Und diese Texte sind tatsächlich in der Schachtel gekommen. Zum Teil auch auf Schreibmaschine geschrieben, handschriftlich ausgebessert oder mit Anmerkungen. Und im Grunde ist das ja das, was man eigentlich erstmal nicht haben möchte, weil man sagt, oh Gott, jetzt muss ich den ganzen Quatsch digitalisieren und so weiter, wenn ich da eine Druckdatei draus machen möchte. Aber ich weiß nicht, irgendwann hat das mal angefangen, dass ich von Autorinnen und Autoren halt ihre Texte so in Schachteln geschickt bekomme, als Einzelblätter. Und mittlerweile ist es so, wenn ich also was in der Post kriege, dann bin ich mir schon fast immer sicher, okay, das ist wirklich einen verschärften Blick wert. Es ist natürlich aber auch so, da muss man ganz, ganz ehrlich sagen, viele Leute gucken sich gar nicht an, was mache ich eigentlich als Verlag, was ist denn so die rote Linie bei meinen Büchern, sondern die hauen halt dann ihre Texte irgendwie ins Mailprogramm rein und schicken das halt an sämtliche Verlage. Und da kriege ich dann auch Kochbücher angeboten oder ich habe auch was angeboten bekommen. Das war wirklich, wirklich furchtbar, so eine Art Sexkomödie um Adolf Hitler und Eva Braun und also wirklich so Dinge, auch Gedichtbände, wo du dann irgendwie denkst, da bräuchte ich eigentlich Schmerzensgeld, um das rauszubringen. Aber so unter diesem ganzen zum Teil wirklich schlimmen Zeug, was man auch geschickt bekommt, sind immer wieder so besondere Perlen drin, die man sich anguckt. Und ich hatte das große Glück, dass auch ein Übersetzer sich bei mir gemeldet hat, Übersetzer aus dem Niederländischen, der mir zwei ganz fantastische Manuskripte hingelegt hat. Und der Übersetzer heißt Andreas Lampert, ist selber auch Autor, also kann auch von daher sozusagen gut einschätzen, ob das was taugt. Und wir haben schon zwei Bücher miteinander gemacht und werden weitere Bücher miteinander machen. Und das ist natürlich ganz toll. Und aber aus diesem Buch von dem Valentin Krocka, das hat den Titel Alles, worüber wir nichts sagen müssen. Da fand ich es einfach schon mal den Titel toll. Alles, worüber wir nichts sagen müssen. Da dachte ich dann, was ist das für ein Buch? Hat es nur lauter leere Seiten oder was soll das sein? Und das sind eben so kleine Texte, sehr skurril, so für Leute so zum um die Ecke denken. Und ich würde vielleicht einfach mal ein kleines Stückchen draus vorlesen, so einen eher kurzen Text, der in diesem Buch erscheinen wird. Und da geht es um die Frage, wer ist eigentlich schuld an allem? Und da hat Herr Krocka so seine Erklärung. Klebustin ist an allem schuld. Er existiert in vielen Gegenden der Welt gleichzeitig. Sie sagen, das geht nicht. Doch, es geht. Er wohnt in Paraguay und in Kanada, ebenso in China, in Armenien und in Bochum. In Japan wohnt er auch und manchmal in Java und in England und im Kosovo sowieso. Er wohnt nicht in Brasilien und auch nicht in Polen, sehr selten in Norwegen und Island. Hingegen hat er einen Wohnsitz in Feuerland, Island, Cohiba, Humps und auf den Shetlands angemeldet. Wenige Länder konnten ihn bislang zur Zahlung von Einkommenssteuer bewegen. Denn in dem Moment, in dem der Steuereintreiber sich in Richtung Klebustin in Bewegung setzt, setzt Klebustin sich in Richtung eines anderen Landes in Bewegung. Dort trifft er wenig später ein, nimmt einen Kaffee und ein Brötchen zu sich und sieht zu, wie der nächste Finanzermittler sich auf den Weg macht. Kurze Zeit später ist Klebustin bereits in einem ganz anderen Land, wo wir ihn etwas zu sich nehmen sehen. So ist es ein ständiges Kommen und Gehen, das die Geschwindigkeit der Erdrotation fortwährend erhöht. Somit ist geklärt, warum auch die Zeit immer schneller vergeht. Eines Tages werden wir aufgrund dieser Beschleunigung schon kurz nach der Geburt ins Rentenalter geraten und sterben, bevor wir alphabetisiert wurden. Das ist aber der Lauf der Dinge und wieder einmal kann ich nur mit fester Überzeugung sagen, daran ist nur Klebustin schuld. Soweit also ein kleiner Auszug aus Alles, worüber wir nichts sagen müssten von Valentin Krocka. Und das Buch wird im Frühjahr 25 erscheinen, mit reichlich Illustrationen versehen und schön als Hardcover gebunden.
Interessant, was also so für Geschichten in Pappkartons bei dir ankommen, welche Schätze du dann versuchst, daraus auch zu finden. Ja, bestimmt auch keine leichte Aufgabe, ja, wenn man eine gewisse Menge auch an Möglichkeiten hat, dort die richtigen auszuwählen. Natürlich, wenn man selbst Leser ist, dann fällt einem das ja vielleicht auch leicht, weil man sozusagen ja viel Lesestoff bekommt, viel Möglichkeiten natürlich dann auch zu lesen und die, die einem besonders gut gefallen, wo man irgendwo vielleicht auch das besondere Etwas darin findet, das sind dann die Geschichten, die Bücher, die man schlussendlich auswählen kann.
Genau, ich bin so ein bisschen wie ein Goldgräber, der sozusagen buddelt und buddelt und buddelt und ab und zu fällt ihm ein richtiger Goldklumpen in die Hand.
Du hattest auch schon Verlagspreise angesprochen, selbst auch zum Beispiel den Deutschen Verlagspreis. Das ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, irgendwo auf sich nochmal etwas verstärkt aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch die eigene Arbeit, die dahinter steckt, irgendwo gewürdigt zu bekommen. Du selbst, ja, bist Verleger, bist Autor, aber auch Illustrator und Journalist. Also hatten wir in der Schülerzeitung mal angefangen, ne? Das,
ja, ja.
Das hatten wir heute schon ein paar Mal erwähnt. Deine Bandbreite an Fähigkeiten, du hattest es auch hinsichtlich deines Verlages angesprochen, die ist ja relativ breit. Du hattest gesagt, damit du eben auch gewisse Dinge selbst machen kannst, verstehen kannst, um gegebenenfalls, wenn die Ausgaben ein Problem werden, vielleicht auch zu überlegen, wo kann ich selber an der Stelle eingreifen, meine Leistung mit einbringen. Wie konntest du dich so breit aufstellen? Wie ist da das eine zum anderen gekommen?
Das ist eine gute Frage und manchmal stelle ich mir die Frage auch. Ich glaube, es war einfach so, weil ich halt immer wahnsinnig neugierig war und auch immer an guten Punkten in meinem Leben auf spannende Leute getroffen bin, die auch bereit waren, ihr Wissen zu teilen oder zu sagen, du guck mal, ich mach das und das. Und wenn ich dann gefragt habe, du, kann ich mir das mal genauer angucken, was du da machst, dann waren die auch bereit, das mitzuteilen und ich konnte mir das angucken. Und ich wollte einfach tatsächlich irgendwie, glaube einfach immer ein schlaues Kind werden, das ganz viele Sachen machen kann und dann auch diese Sachen miteinander verbinden kann. Und das Beste ist natürlich, ich meine, ich habe angefangen damit, dass ich halt Bilder gemacht habe und die in Ausstellungen gezeigt habe. Und ich habe schnell gemerkt, das ist eigentlich langweilig. Du trägst die Bilder hin, ein paar Leute gucken sich's an, dann räumst du alles wieder ab und trägst es nach Hause. Und die beste Galerie der Welt ist einfach ein Buch. Ne? Ich hab da Texte drin, ich habe die Bilder drin. Ich bezahle einen echt kleinen Preis und dafür habe ich halt dann dieses Ding immer oder ich kann es weiter verschenken. Ich glaube, mehr Kunst auf kleinem Raum und für wenig Geld als in einem Buch geht eigentlich nicht. Und für mich ist es einfach die beste Spielwiese der Welt.
Jetzt hast du natürlich so viele Fähigkeiten, hast die eingesetzt, um deine eigenen Geschichten auf Papier zu bringen, der Welt zu zeigen, zur Verfügung oder zugänglich zu machen, einfach gesprochen. Hast deinen eigenen Verlag ja zum dritten Mal gegründet, bist damit nun erfolgreich. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was kommt denn dann noch? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ja, das möchtest du auch noch unbedingt machen? Das ist noch so ein Ziel, sowas irgendwo, wo du in der Ferne noch siehst, wo du hinarbeitest? Oder sagst du, du hast irgendwo dein Ziel erreicht, du bist Autor und Verleger, du machst genau das, was du dir immer vorgestellt hast?
Also ich muss tatsächlich sagen, so eigentlich mache ich jetzt genau all das, was ich immer machen wollte. Es könnten noch ein paar Leute mehr mitkriegen. Es wäre manchmal auch ganz schön, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern vielleicht auch zu sagen, man hat so ein kleines Team, wo man auch mal eventuell auch mal eine Gegenstimme hört, die sagt, du, nee, würde ich jetzt aber nicht so machen, wie du das machst. Das ist nämlich, das bringt manchmal auch so ein bisschen Würze in den Alltag. Wenn man alles selber entscheidet, kann man halt auch, ist einfach die Fehlermöglichkeit höher. Und so ein Traum, den ich ja schon habe, ist so eine Art große Roadshow, ne? So wie irgendwie die großen Bands das machen, wo du sagst so, und das mach ich mit Literatur. Weil das, was mir wirklich Spaß macht an der Sache, ist eben, du begegnest so tollen Leuten, so tollen Talenten, Menschen, die was Besonderes machen, die auch eine besondere Art haben, dem Leben zu begegnen, die aber halt jetzt nicht zu denen gehören, die sich halt so in den Vordergrund drängen oder die man sofort sieht. Und wo ich mir denke, ich würde noch wahnsinnig gerne mehr diese Menschen hinter den Kulissen, so die Illustratorinnen, die Künstler, auch es gibt so tolle Geschichten auch von den Übersetzenden, was die alles so erleben, wenn sie von einer Sprache eine Geschichte in eine andere Sprache transportieren müssen. da sind so tolle Menschen unterwegs und diese Menschen sozusagen mal so nach vorne zu bringen und zu sagen, guckt mal, es gibt so wunderbare Menschen hier, die eine tolle Arbeit machen, die manchmal auch sehr bescheiden bezahlt ist. Das ist so auch so ein Kampf, den man als Kreativer immer führt, dass man auch sagt, und ich mache ja auch für andere Verlage Gestaltung von Büchern oder Buchcover und so weiter, da ist oft so dieser Druck im System, dass man sagt so, hey, komm, kannst du es nicht nochmal 200 Euro billiger machen oder so, und du denkst ja, aber komm, ich verdiene eh schon nicht so viel dran, dass man da vielleicht irgendwann mal in der Zukunft hinkommt, dass man sagt so, für diese ganze gute Arbeit, die man macht, wird man gut bezahlt.
Also hast du irgendwo deinen Ort, an dem du sein möchtest im Leben, ein Stück weit gefunden, aber möchtest das natürlich weiter noch ausbauen, hast wie die Roadshow doch noch auch ein paar Dinge, wo du sagst, da könnte man noch so ein bisschen dem Ganzen ein Sahnehäubchen aufsetzen und das besser machen. Wir sind leider am Ende der Sendung schon angekommen. Ja. Wir haben nur noch eine knappe Minute. Deswegen lass uns noch über die ganz wichtigste Frage ganz kurz sprechen, und zwar für alle, die jetzt gesagt haben, Mensch, der Florian mit seinen Büchern, mit seinen Geschichten, das klingt so spannend. Wo kann man sie denn finden? Wie, wenn man jetzt mal ein Buch von dir in eigenen Händen halten will?
Also mich als Autor findet man im Prinzip auf meiner Webseite florianarnold.de. Da sind die ganzen Sachen. Die Edition Hibana findet man auch im Netz mit einer gut sortierten Webseite. Einfach editionhibana.de. Dann ist man sofort dort. Und alle guten Buchhandlungen, die sich ein bisschen was trauen und nicht nur vielleicht vorne den Riesenklotz mit Krimis und angesagten Kochbüchern stehen haben müssen, die haben die Bücher auch da. Und hier in Ulm zum Beispiel ist das eben die Aegis-Buchhandlung, der ich mich auch sehr verbunden fühle, die am Rasmus gehört. Und da findet man die Sachen.
Das heißt, so findet man den Weg zu deinen Büchern, kann sich selber mal davon überzeugen, was ihr spannend und interessant gefunden habt. Ich wünsche euch